Gottes Segen den Kindern. Ja. Vielen Dank denen, die da noch kurzfristig eingesprungen sind. Es geht heute in der Predigt um berechtigte und unberechtigte Hoffnungen. Weiß nicht, wer von uns hier heute gerne einen Arzt haben würde, der uns, wenn wir schwer erkrankt sind, falsche Hoffnungen machen würde und sagt, naja, ich untersuche mal lieber nicht so genau, und der uns dann vielleicht irgend so ein harmloses, homöopathisches Mittel verschreibt, ohne jede Nebenwirkung, außer vielleicht der, dass man bald dann an seiner schweren Krankheit stirbt. Oder ob ihr lieber einen Arzt haben würdet, der offen und ehrlich den Kampf gegen die Wurzel des Übels aufnimmt. Ich finde es tragisch, wenn wir von anderen falsche Hoffnungen gemacht bekommen und wenn man persönlich dann vielleicht da sich drauf verlässt und am Ende schwere Folgen tragen muss. Und ich habe mal so nachgedacht und habe entdeckt, dass es doch ganz schön viele Bereiche gibt, wo das immer wieder vorkommt, wo uns falsche Hoffnungen gemacht werden. Das eine ist sicherlich in diesem Bereich der Gesundheit. Da hilft uns doch nichts anderes als eine aufrichtige Diagnose. Aber es gibt ja auch im religiösen Bereich viele Heiler, die uns vieles versprechen, wenn wir nur richtig glauben. Oder irgendwelche Wunderpillen, wenn du die nimmst, dann nimmst du auch ganz sicher ganz viel ab oder so und wirst geheilt von Krebs und anderen. Aber auch andere Bereiche gibt es, zum Beispiel wenn es ums Geld geht, dann machen die Banken Hoffnung auf große Gewinne und manche hat eine Lebensversicherung abgeschlossen in der Hoffnung, dass damit auch seine Rente und sein Alter abgesichert ist. Und es war aber eine falsche Hoffnung. Und ja, gerade wenn es um schnelle Geld geht, gibt es viele falsche Hoffnungen. Aber auch in unserem Miteinander ist mir aufgefallen, werden manchmal falsche Hoffnungen gemacht. Mancher verheiratete Mann hat eine Geliebte und macht ihr die Hoffnung, dass er seine Ehe aufgibt, aber hat er gar nicht vor. Oder es gibt Männer, die der Frau die Hoffnung machen, dass sie auch einmal Kinder wollen. Aber sie wollen gar keine, haben sich vielleicht sogar sterilisieren lassen, wollen sich ihre Freiheit bewahren. Und wenn es dann herauskommt, ist es natürlich immer schwer, dann damit klarzukommen. Oder manchmal aber macht man sich auch selbst die falschen Hoffnungen, wenn man vielleicht mit einem Partner zusammen ist, der suchtkrank ist, und er dann sagt jeden Tag, morgen höre ich ganz bestimmt auf. Und man lässt sich natürlich auch gerne täuschen, aber das hilft dann manchmal nicht, das wirklich aufzugeben. Und ein großer Bereich, wo wir mit vielen falschen Hoffnungen vertröstet werden, ist sicher auch die Politik. Politiker gerade vor dem Wahlkampf versprechen ja alles, es wird alles besser und wir werden weniger Steuern bezahlen und so weiter. Und sie haben eine Lösung und wenn wir sie nur wählen, dann wird alles gut. Das ist fast überall so. Früher im Sozialismus war es auch so und Kommunismus, jedes Jahr wird immer besser, so hieß es seit der Staatsgründung der DDR, ob es denn so wurde. Aber wie gesagt, das ist nicht auf ein Staatssystem festgelegt, das finden wir überall. Und ich frage mich, ob nicht auch den vielen Flüchtlingen, die wir zurzeit bei uns haben, falsche Hoffnungen gemacht wurden, wenn ihr zu uns kommt. Seid ihr herzlich willkommen und wir nehmen alle auf, die nur irgendwann kommen. Und naja, ihr kennt das ja. Also es gibt viele Bereiche, wo uns Hoffnungen gemacht werden, die am Ende aber nicht erfüllt werden. Und vielleicht aber auch klappt das, weil wir uns manchmal an jede Hoffnung klammern wollen. Ja, und das ist halt die Frage, auf welche Hoffnungen sollen wir hoffen? Worauf können wir uns wirklich verlassen? Darum geht es auch heute in Jeremia, der ja zurzeit in der Lesung allgemein in der Bibellese ist. Da habe ich mich weiter dran gehalten und darum lese ich jetzt aus Jeremia 29. etliche Verse und dann noch ein paar Verse aus Jeremia 31. Es heißt dort, Jeremia 29, Vers 1, der Prophet Jeremia schickte aus Jerusalem einen Brief an die Ältesten, die Priester, die Propheten und alle anderen, die den Angriff der Babylonier überlebt hatten und von Nebukadnezar nach Babylonien verschleppt worden waren. König Jechonja, seine Mutter, die Hofbeamten und die führenden Männer von Juda und Jerusalem waren zusammen mit den Schmieden und Schlossern Jerusalems in die Verbannung geführt worden. Elasa, der Sohn Schaphans, und Gemaria, der Sohn Hilkias, nahmen Jeremias Brief mit, als Zedekia sie zu König Nebukadnezar nach Babylon sandte. Jeremia schrieb: So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die ihr von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, warne euch. Lasst euch nicht von euren Propheten und Wahrsagern in die Irre führen. Wenn sie euch ihre Träume verkünden, dann hört nicht darauf. Sie erzählen euch Lügen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Ich, der Herr, habe sie nicht gesandt. Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre herrschen. Und wenn diese Zeit um ist, werde ich Erbarmen mit euch haben. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ich werde eurer Gefangenschaft ein Ende machen. Aus allen Ländern, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Ihr behauptet, der Herr, hat uns hier in Babylonien Propheten gegeben, die uns die Zukunft voraussagen. Doch ich, der Herr, kündige euch etwas ganz anderes an. Denn ich, der Herr, der allmächtige Gott Israel, sage euch, Ahab, der Sohn Kolajas, und Zedekia, der Sohn Maaseas, führen euch mit ihren Weissagungen in die Irre und berufen sich dabei auf mich. Darum gebe ich sie in die Gewalt des Königs Nebukadnezar, er wird sie vor euren Augen hinrichten. Wie der neue Bund aussieht, den Gott schließen will, steht dann in Jeremia 31, Abvers 31. Dort heißt es, so spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie mit starker Hand aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund mit dem Volk Israel wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch den anderen belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, er kenne doch den Herrn. denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Als Jeremia diese Prophetien hat, diese Verheißungen gibt, diesen Brief schreibt, ist das Volk Israel in einer Krise. Wir schreiben das Jahr 593, 592 vor Christus. Man weiß das von der Zeitangabe, die in Kapitel 28 gemacht wird. Es war eine schwierige Zeit für Juda, das Südreich, denn das Nordreich gab es schon nicht mehr. Viele waren weggeführt worden von den Assyrern und auch Nebukadnezar war da gewesen und hatte Jerusalem belagert und hatte besiegt und hatte die Tempelgeräte mitgenommen und dazu viele der obersten Schichten, der obersten 10.000 mitgenommen nach Babel, nach Babylonien. Aber der Tempel stand noch. Die Juden fühlten sich ausgeliefert dieser Großmacht des Nebukadnezars wie ein Spielball unbestimmbarer Kräfte, hatten sie das Gefühl des Kontrollverlustes über ihre Zukunft. Sie hatten die Situation nicht mehr in der Hand. Es konnte ihnen alles entgleiten und man streckte sich aus nach einer Hoffnung. Wie wird es jetzt weitergehen? Wie muss man reagieren? Wie sollten sie handeln? Sie brauchten Hoffnung und Ermutigung. Aber welche Hoffnung trägt in dieser Situation? Das war die Frage. Und darüber gab es einen Widerstreit von verschiedenen Propheten, von verschiedenen Aussagen, was nun die wahre Hoffnung wäre, auf was sie sich verlassen sollten und was die Zukunft bringen würde. Es gab zwei Lager, sowohl in Jerusalem als auch in Babel. In Jerusalem gab es außer Jeremia den Propheten Hanania, der eine andere Botschaft hatte, nämlich die ähnlich war wie die der von Ahab und Zedekia in Babylonien, also dem Propheten Zedekia. Die machten nämlich falsche Hoffnungen. Was war die Botschaft und die Hoffnung der falschen Propheten? Sie sagten, es ist jetzt für Babylonien, es wäre gut, wenn ihr euch getrennt haltet, denn die Zeit ist nur kurz. Schon in 1-2 Jahren wird der Herr euch zurückführen. Er wird diesen bösen heidnischen König Nebukadnezar absetzen. Und dann wird alles wieder gut. Ihr kommt schnell zurück in den früheren Zustand. Ihr braucht kein, euch auf diese fremde Gegend und auf die fremden Menschen und Religionen, die anderen Farben und Klängen und Sprachen und Sitten, Kleider und Gesichter überhaupt nicht einzulassen. Und haltet euch getrennt. Heiratet nicht, legt keine Gärten an, baut keine Häuser dort. Es ist nur eine kurze Zeit. Sie sagten aber auch zugleich, Gott nimmt es nicht so genau mit eurer Schuld. Die Sünde, die ihr getan und die wir getan haben, ist nicht so schlimm. Wenn man zum erwählten Volk gehört, dann sieht Gott schon irgendwie darüber hinweg und es wird alles wie früher. Wir sind doch privilegiert, denn wir sind das gewählte Volk Gottes. Wir sind besser als die anderen oder wir haben es doch besser. Und es kann gar nicht sein, dass Gott seinen Tempel in Jerusalem aufgibt. Das ist nur so zwischenzeitlich, dass die Geräte einmal weg sind. Aber das wird bald ein Ende haben. Gott ist an den Tempel gebunden. So, als würden sie praktisch sagen, du kannst so weiterleben wie bisher. Du kannst deinen Glauben auch, ja, Gott muss leben wie du. Es ist letztlich gleich, Gott muss doch zu seinem Volk stehen. Die Hoffnung und die Botschaft, die Jeremia vermittelt, ist aber eine andere. Er sagt, Gott ist gerecht. Und er wird die Sünde seines Volkes richten. Israel ist schuldig geworden. Und es ist wichtig, dass ihr dieses Gericht Gottes jetzt annehmt, dass ihr das aushaltet und euch mit eurer eigenen Schuld und mit eurer Gottlosigkeit auseinandersetzt. Und es ist richtig, wenn ihr euch jetzt in Babylonien auf diese neue Situation einstellt und wenn ihr euch auf die Menschen, die dort leben, einlasst, dass ihr nicht euch zurückzieht, dass ihr nicht die selbstgewählte Isolation wählt, dass ihr nicht bitter seid gegen die Feinde und sie verflucht, weil sie euch weggeführt haben, denn eigentlich ist es das Gericht Gottes. Und der liebt aber alle Menschen, zieht nicht hinein in die innere Migration. Es gibt noch Hoffnung, aber diese Hoffnung besteht nicht darin, dass wir militärisch die Babylonier besiegen oder auch andere, sondern sie besteht in einem neuen Bund, den Gott schließen wird, den Gott gründen wird und der nicht auf der Basis von menschlicher Leistung besteht. Ein neuer Bund, der völlig anders sein wird wie der alte Bund. Deshalb gibt es noch Hoffnung. Und Gott ist überall da. Er ist in Jerusalem, er ist im Tempel, aber er ist auch in Babel. Und er ist auch dort und ihr könnt auch dort glauben, rechter Glaube braucht keinen Tempel in Jerusalem. Und Gott ist bei euch, auch wenn ihr jetzt vielleicht für 70 Jahre, wenn wir für 70 Jahre als Volk eine schwere Wegstrecke gehen müssen. Haltet am Glauben fest. Seid offen für das Neue und hängt nicht an den alten Zeiten. Gott will euer Herz verändern. Er sucht bei seinem Volk ein verändertes Herz, eine Liebe zu den Menschen, eine Lebensbejahung, ja sogar die Liebe zu den Feinden. Sucht darum der Stadt Bestes für alle Menschen dort und betet für sie, denn wenn es dieser Stadt gut geht, dann geht es auch euch gut. Und diese beiden Hoffnungen und diese beiden Botschaften standen wieder einander und das Volk musste sich entscheiden, welcher Hoffnung kann ich in dieser Situation trauen? Worauf soll ich hoffen? Was möchte Gott? Und das ist natürlich auch eine Frage zu jeder Zeit. Auch wir müssen uns ja fragen, welche Hoffnung trägt. Wenn man mittendrin steckt, ist das manchmal sehr schwer zu entscheiden, was ist denn jetzt hier Gottes Weg? Auf was sollen wir uns verlassen? Auf wen sollen wir uns verlassen? Wir hatten am letzten Donnerstag im Bibelgespräch auch darüber gesprochen, wie das vielleicht in unserer Geschichte war im Dritten Reich. Da gab es auch verschiedene Propheten. Die einen haben gesagt, Adolf Hitler ist unser Erlöser. Wenn wir auf ihn hoffen, die deutschen Christen, dann geht es aufwärts wieder mit Deutschland. Die anderen haben gesagt, nein, das, was dort geschieht, das kann nicht sein, das passt nicht zu Gott, das führt uns in die Irre. Das war die bekennende Kirche, die sich dann dagegen gestellt hat. Aber in der Situation, im Nachhinein haben wir gesehen, dass die Hoffnung, die die deutschen Christen haben, nicht lange getragen haben. Dass es die falschen Hoffnungen waren. Aber in der Situation war es schwierig. Was brauchen wir heute? Ich denke, wir können uns an dem Brief des Propheten Jeremia an die Verbanden orientieren. Ich denke, wir brauchen auch heute Menschen, die ein Ja haben zu dem, was gerade in unserer Welt geschieht, in die uns Gott hineingestellt hat, die nicht immer nur zurück wollen, woanders sein wollen, wo sie gerade nicht sind. Natürlich haben wir auch heute viele Gründe, vielleicht skeptisch oder pessimistisch in die Zukunft zu schauen. Ich könnte vieles aufführen, was schwierig sein könnte in der Zukunft. Die Frage ist, können wir dieses aufnehmen mit dem Vertrauen auf Gott, dass er doch die Geschichte lenkt und dass er weiß, was geschieht. Und ich denke, wir sollten wie die Menschen damals den Mut haben, auf die Menschen in unserer Stadt zuzugehen. Ob sie nun Atheisten sind oder Materialisten, noch zu übrig geblieben von der DDR-Zeit, ob es Menschen sind, die zu anderen Kirchen gehören, ob es Menschen sind, die aus anderen Ländern kommen, Asylanten und Flüchtlinge, orthodoxe Christen oder Muslime. Hier gibt es so viel Berührungsängste. Das ist vielleicht ganz ähnlich wie in der Situation damals. Und es waren ja die Feinde gewesen, zu denen sie gekommen waren, die Babylonier. Das ist immer eine Herausforderung, denke ich, dass man der Angst vor den Menschen keine Macht gibt, sondern merkt, dass Gott alle Menschen geschaffen hat. Und dass wir deshalb es entscheidend ist, wie wir miteinander umgehen. Und wie die Menschen damals sollten wir für unsere Welt und für unsere Stadt beten. Wenn wir beten, hört Gott nicht nur unsere Worte, sondern vor allem hört er auf unser Herz. Und wie sieht es in unserem Herz aus? Ist es bestimmt von Angst und Furcht, von Bitterkeit und Hass oder von Liebe? Wenn es dir vielleicht ein Anstoß ist, dass Menschen nicht den richtigen Glauben haben, dann bete für sie. Bete für deinen Ehepartner, wenn er nicht glaubt oder noch nicht glaubt. Bete für deine Arbeitskollegen. Bete für deine Nachbarn und Freunde. Bete für Geschwister in der Gemeinde, die ganz andere theologische Ansichten haben wie du oder in anderen Gemeinden. Lass uns auch für die Flüchtlinge beten. Und wie die Menschen damals sollten wir unseren Glauben nicht davon abhängig machen, dass es uns immer gut geht und dass wir immer in Reichtum und Gesundheit leben. Dass es nicht immer so kommt, wie wir es uns in unseren Träumen vielleicht ausgemalt haben. Wichtig ist, dass wir die Verbindung zu Gott halten, die Beziehung zu ihm, egal wie die Umstände sind. Ich weiß nicht, wohin treibt uns die gegenwärtige Situation, von der wir auch nicht wissen, wo es hingeht? Befürchten wir das Schlimmste und kommen wir in Distanz zu Gott oder treibt sie uns näher zu Gott hin? Ich möchte hier doch auch nochmal sagen, dass Gott ja nicht der Initiator, Verursacher des Bösen und des Todes ist, aber er gebraucht auch solch schwierige Situationen manchmal, um darin sein Licht anzuzünden. Und so war es auch damals. Es war eine schwierige Situation, aber Gott gebrauchte sie, um mitten da hinein seinen neuen Bund zu gründen. Er setzt einen Doppelpunkt und berichtet von einer neuen Hoffnung. Darum heißt es im Philipperbrief, in allen Dingen sollen eure Anliegen durch Gebet mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden, denn der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und so sollten wir auch unserer Zeit gegenüber, denke ich, eingestellt sein. Es ist besser, darin Gottes Wirken zu sehen, als sich irgendwelchen Hoffnungen hinzugeben, die keine gute Basis haben. Vielleicht hoffen wir auf die menschliche Wiederherstellung oder Bewahrung eines christlichen Abendlandes, das es so nie gab. Und die Politiker sagen uns ja auch, egal ob sie nun sagen, ja, das schaffen wir schon, das ist nicht schwer, das kostet nichts, oder ob sie sagen, wählt uns und wir bauen Mauern und Zäune und Grenzen und dann wird alles wieder gut. Ob das wirklich so wird? Ob unsere Welt nicht viel mehr aus den Fugen geraten ist, dass keiner so eine einfache Lösung haben wird? Das ist schon eine Frage, welche Hoffnung trägt. Und schließlich ein noch wesentlicher Punkt und mein letzter Punkt ist mir jetzt die Frage, welche Hoffnung trägt auch im Blick auf Gott und im Blick auf das ewige Leben. Es gibt einen Kampf um die Seelen der Menschen. Und verschiedene Stimmen strömen auf uns ein, auf wen hören wir, auf wen verlassen wir uns. Und gerade in dieser Hinsicht finde ich es auch oft verheerend, wenn wir uns falsche Hoffnungen machen. Wenn Propheten kommen und sagen, Gott wird dich retten, wenn du in einer christlichen Familie geboren bist, dann wird das schon irgendwie werden. wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, dann klappt das schon mit der Ewigkeit. Oder dass sie sagen, wenn du zu einer Kirche gehörst, dann wirst du schon gerettet werden. Oder wenn du irgendwann mal ein Gebet gesprochen hast. Und wenn sie nicht sagen, es gibt nur einen Weg. Du musst auf diesen neuen Bund vertrauen, den Gott gestiftet hat in Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst die Veränderung deines Herzens. Du musst in diesem neuen Bund leben, in der lebendigen Beziehung zu Gott, wie er in Jeremia 31 beschrieben wird. In ihm gibt es umfassende Vergebung für die Sünden, weil er auf einem besseren Opfer gründet, auf dem Opfer Jesu Christi. In ihm gibt es Freiheit von den Sünden der Eltern. In ihm gibt es inneres Wirken des Heiligen Geistes, weil das Gesetz in die Herzen geschrieben wird. Vielleicht spüren wir, dass Gott heute zu uns reden will und dass er sagt, ich will, dass du die endlich die Beziehung zu mir vertiefst. Dass du dich nicht von anderem leiden lässt, sondern von meiner Offenbarung. Dass du aufhörst, auf die falschen Stimmen der Welt und der falschen Propheten zu hören, die dich immer wieder hin und her reißen zwischen Angst und Zweifel. Ich will dich durch meinen Heiligen Geist erneuern. Ich will, dass du meine Gebote in den Herzen hast und dass sie nicht nur in der Bibel in deinem Bücherschrank stehen. Ich will, dass du mir vertraust, dass ich die Weltgeschichte unter meiner Kontrolle habe und dass ich alleine die Zukunft sichern kann. Ich bin der mächtige Gott und werde zu allen meinen Verheißungen stehen. Ich möchte dein Gott sein und ich möchte, dass meine Erkenntnis in dir wächst. Vielleicht spüren wir, dass Gott so auch zu uns sagt, wie es in Jeremia 31 heißt, ich habe dich je und je geliebt und dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Hören wir genau hin, was Gottes Wort sagt, welche Hoffnung er uns gibt und seine Verheißungen. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber er erfüllt alle seine Verheißungen, sagte schon Dietrich Bonhoeffer. Und das war auch genau der Unterschied zwischen den falschen Propheten und dem Propheten Jeremia. Jeremia berichtet von den Verheißungen. Die falschen Propheten setzen auf ihre Träume und Wünsche. Nur ein Neuanfang mit Gott ist ein wirklicher Neuanfang. Ich glaube, dass dieses Bibelwort uns auch warnen will, dass es schreckliche Folgen hat, wenn wir auf falsche Hoffnungen setzen. Wenn wir am Bösen mitwirken und meinen, etwas herstellen zu können. Jede Hoffnung, die anders ist, als dass sie allein auf Jesus Christus setzt, wird nicht bestehen können und ist eine falsche Hoffnung. Amen.